Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Netflix ist unter den Monsters of Content Marketing der Godzilla. So mächtig wie die Love-Brand unter den Streaming-Diensten räumt kaum eine Marke auf Social Media ab. Tausende von Likes sind einem gewöhnlichen Posting sicher. Auch abseits von Instagram und Twitter ist Netflix ein umtriebiger Gigant, macht Podcasts und jede Menge Stories im Web. Wir begrüßen einen, der dafür in Deutschland verantwortlich ist. Herzlich willkommen, Andreas Laux, Head of Editorial and Publishing, Netflix DACH.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Hallo, liebe Hörer. Wir haben es eben gehört. Heute haben wir sozusagen ein Godzilla unter den Monsters of Content Marketing. Ja, er lacht schon. Der liebe Andreas Laux, herzlich willkommen. Ist rübergekommen aus dem Berliner Netflix-Büro an die Schönhauser Allee, an unseren Standort. Freue ich mich ganz besonders, ihn begrüßen zu können. Aus meiner Sicht absoluter Godzilla auf Content Marketing. Nun kann man natürlich sagen, Andreas, steigen wir gleich mal ein. Bei den Inhalten, die ihr so produziert, als Meister des Storytellings, keine Kunst, ja, wo sich Industriemittelständler mühsam wie verzweifelt sexy Stories zusammenbauen müssen, setzt ihr auf den besten Content der Welt auf, ja. Ein Beispiel zum Weltfrauentag zaubert ihr einfach Sprüche von Topdarstellerinnen aus dem Hut. Was entgegnest du dem Vorwurf, ist es ja nicht, aber der Einschränkung, dass es ja doch ziemlich einfach wäre für Netflix Content Marketing zu machen?
Das kann ja jeder, oder ist das der
so
Vorwurf?
Nach dem Motto, ja. Sag einfach mal, kann ja jeder.
Ja, also ich muss natürlich zugeben, ich bin jetzt seit einem Jahr bei Netflix, was mich überrascht hat und nach wie vor sehr überrascht ist, ich sag mal, das Wohlwollen unserer Fans, das mir auf Social Media und nicht nur da begegnet. Es ist einfach tatsächlich eine urpositive Grundstimmung, was ja, sagen wir mal, Social Media nicht unbedingt immer typisch ist. Das stimmt schon. Das muss ich zugeben, da wird es uns ein bisschen einfach gemacht. Aber andererseits ist es natürlich so, dass unser Anspruch auch ein bisschen höher ist. Also wir müssen natürlich auch ein bisschen was nachliefern. Und ich glaube, da ist schon noch, da kann man noch was leisten.
Das heißt, ihr macht euch vor so Postings zum Beispiel auf Social Media, kommen wir gleich noch zu, wo ihr sehr erfolgreich seid, ja, im positiven Teil des Social Webs, wo noch fröhliche Stimmung herrscht, ja. Macht ihr euch mehr Gedanken schon? Wird schon länger darüber gesprochen, über so einen normalen Post in der Runde, oder wie läuft das bei euch?
Also ich glaube, jeder macht sich ja, also jeder, der eine Marke oder ein Medienoutlet vertritt, das auf Social Media vertreten ist, macht sich ja in irgendeiner Form Gedanken. Ob wir uns jetzt mehr machen, weiß ich nicht. Ich kann nur berichten, dass wir uns schon sehr viel Gedanken machen und alles. Ich bin da ja auch, ich habe mich auch ehrlicherweise ja so ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt.
Also jetzt mal kurz zu deiner Historie. Du warst vorher bei Amazon. Du bist jetzt seit 2019 bei Netflix. Gemachtes Nest.
Ja, genau. Also historisch habe ich mich ins gemachte Nest gesetzt, weil natürlich Netflix auf Social Media schon sehr, ich sag mal, bemerkenswert war, auch bevor ich da war. Da haben viele sehr schlaue Menschen sich ausgedacht, wie so eine Marke wie Netflix in Deutschland populär gemacht werden könnte, wie man da einfach nur ein Grundverständnis dafür, dass die Marke überhaupt da ist, jetzt mal auch außerhalb einer Zielgruppe, die man jetzt, sage ich mal, Digital First oder First Mover nennen würde, sondern eher einem breiteren Publikum. Da wurde eben schon sehr viel gemacht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir eben, ja, schon, da steckt viel Arbeit hinter einem, aber das wissen ja auch alle, hinter einem Tweet oder einem Post, der möglichst locker daherkommt, locker und flapsig, das ist ja meistens mehr Arbeit als irgendeine Pressemitteilungsverlautbarung.
Und dann tausende von Faves auf sich zieht.
Ja.
Wie viele Leute machen für euch Social Media hier? Für Deutschland? Oder für DACH?
Für DACH, ja, wir sind, sage ich mal, ich würde uns mal vergleichen mit einer überschaubaren Online-Redaktion, so vom großen Verhältnis.
Kann man denn mit Content-Marketing, mit Podcasts, mit Social-Media-Posts, mit Stories auf diversen Websites und Microsites, ja, überhaupt einen Zuspruch für eine Serie ankurbeln, oder kommst du dann eigentlich doch nur auf den Trailer an und vor allem auf darauf, was ihr, wie zum Beispiel bei Stranger Things, so an Spoiler-Snippets geheimnisvoll mal durchscheinen lässt.
Also Spoiler sollte man auf keinen Fall machen.
Also spoilerartige Geschichten, ja?
Ja. Also ja, ich glaube, was wir schon machen können, ich wäre jetzt nicht so kühn zu behaupten, dass wir mit dem, was wir tun, vielleicht die Watch-Numbers in unendliche Höhen treiben können. Aber was wir natürlich schon machen können, und das ist so unser Begehr, dass wir natürlich eine Kommunikation, erstmal eine Plattform bieten können, um eben auch die einem Titel einfach eine Darstellung auf Social Media zu geben. Also einfach eine Plattform bieten, dann Teil dieser Diskussion zu sein und eben nicht von oben nach unten zu sagen, so, das müsst ihr jetzt finden oder das sollt ihr jetzt gucken, das funktioniert einfach nicht. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und das ist sozusagen, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir unseren Job schon gut gemacht.
Das heißt, es geht auch um Community Building.
Absolut.
Eine Fanheimat um Serien herum aus. Stranger Things ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, ne? Wo ihr sicherlich intensiver im Austausch steht als bei anderen Serien mit Zuschauern, ne?
Ja, also ich glaube, also was mich so persönlich antreibt oder was uns als Editorial Team, wie wir uns nennen, antreibt bei Netflix, sind im Grunde genommen zwei Sachen. Das eine ist natürlich, jetzt mal sehr, sehr vereinfacht, Fandom. Also einerseits die Plattform zu bieten, um Fandom zu zeigen und den Fans auch was zu schenken. Und das andere ist eben, sag ich jetzt mal, Kuratierung im weitesten Sinne. Also die Leute, und es wird natürlich jetzt nicht weniger, weil es immer mehr Streaming-Anbieter gibt, weil es immer mehr Serien gibt, immer mehr Filme. Und die sind ja nicht alle schlecht. Und es gibt ja nicht nur ein paar gute, sondern die sind ja zu weiten Teilen alle sehr gut. Mhm. Und da einfach ein Stück weit an Orientierung zu bieten, damit die Leute eine Antwort finden auf die sehr simple Frage, was soll ich denn eigentlich heute Abend gucken?
Nun seid ihr bei der Love-Brand in Sachen Serien, würde ich mal sagen.
Ist das so?
Diese Binge-Watching eigentlich kreiert hat das Phänomen, auch wenn es den Serien halt ja eigentlich schon vorher gab, die ersten Grundstein sicherlich durch HBO zum Beispiel gelegt wurde.
Ja.
Aber würde ich schon sagen, Love-Brand in Sachen Serien, ist es dann auch einfacher bei Serien-Freaks, die Nummer eins zu sein im Vergleich zu Amazon oder auch Apple oder Disney, die aus einer ganz anderen Ecke kommen und diese Heritage sozusagen, die ihr ja schon schnell aufgebaut habt in ein paar Jahren im Serienbereich, gar nicht so haben.
Also das bestimmt jetzt nicht so sehr unser Denken. Also sondern wir konzentrieren uns da, oder ich konzentriere mich eben auf Netflix. Ich weiß eben, was wir für coole Shows haben, für coole Serien. Und ich weiß, habe ein relativ gutes Gefühl dafür, was unsere Fans eben wollen und verlangen und was für ein, ich sag mal, Kommunikationsinteresse sie haben. Und da fängt's immer an. Und das unterscheidet sich auch so ein bisschen zu dem, was ich, sage ich mal, im Laufe meiner Karriere sonst so erfahren habe. Sprich, einfach mal sich stumpf und simpel zu fragen, was interessiert denn unseren Leser, Hörer, Zuseher und so weiter. Und das ist eben, glaube ich, was auch so eine Marke wie Netflix, die, ob das jetzt die Love Brand ist, schlechthin, das sollen andere bewerten oder du, aber was uns eben dann nochmal mehr verpflichtet, eben einfach nochmal mehr hinzuhören, was interessiert die Leute. Ich glaube, was wir gar nicht machen können, ist in irgendeiner Form im goldenen Käfig zu sitzen. Also
Ihr betreibt eine Vielzahl von Kanälen. Wir hatten schon über Social Media gesprochen, das ist ja noch viel mehr. Ja. Diverse Podcasts zum Beispiel. Eure Klientel ist ja auch englischsprachig unterwegs, von daher werden sicherlich auch die amerikanischen Formate hier in Deutschland sehr stark genutzt, die amerikanische Content-Marketing von da. Was ist das Wichtigste, was du und deine Leute machen? Oder was macht ihr überhaupt an einzelnen Kanälen außerhalb von Social Media noch hier? Kannst du noch mal einen kurzen Überblick über die Aktivitäten bieten?
Also Status jetzt ist, dass unser Schwerpunkt schon sehr eindeutig auf Social Media ist. Weil das ist, sagen wir mal, wenn wir von einer Content-Marketing-Perspektive kommen, ist das schon traditionell das, wofür Netflix in Deutschland bekannt ist. Und es ist, sage ich mal, von der Relevanz her auch bisher das, was wir am Wesentlichen machen. Also sei es Twitter, sei es Instagram, sei es Facebook oder eben YouTube. Und das ist, sagen wir mal, ein bunter Strauß an Kanälen, den wollen wir weiter ausbauen, weil das für uns natürlich auch, ja, also sozusagen, das ist unser Zugpferd, das ist unsere Channel-Galionsfigur, sage ich mal, Social Media. Aber wir überlegen tatsächlich, und da liegt ja auch der Grund, warum ich jetzt eben nicht das Content- und Social-Media-Team bin, sondern das Editorial- und Publishing-Team bei Netflix, weil wir grundsätzlich das alles kanalagnostisch denken, um mal ein schönes Schlaumeier-Wort zu nehmen. Also das heißt, für uns kommt es ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf an, auf welchem Kanal wir irgendeine Zielgruppe erreichen, sondern wir gucken uns immer zuerst an, was will die Zielgruppe von uns? Was will sie wissen? Welche Informationen braucht sie? Was ist überhaupt ihr, ja, ihr Begehr. Und dann gucken wir uns an, wie wir, was diese Zielgruppe, diese vermeintliche, eben an Kanälen benutzt und stimmen uns dann und unsere Arbeit darauf hingehen ab. Also das heißt, im Grunde genommen ist alles denkbar.
Macht ihr auch deutschsprachige Podcasts?
Ja, wir haben jetzt gerade einen deutschsprachigen Podcast gemacht zur Berlinale. Der liebe Markus Kafka hat da...
Das ist dieses, das Format habe ich nur auf YouTube gesehen, als Videoformat. Geht es ja. Also auch als Podcast, ja?
Genau.
Also, das war die Mitfraggelegenheit. Kannst du kurz was erzählen dazu?
Wie findest du den Namen?
Fand ich gut. Gab es Diskussionen bei euch? Fand ich nicht schlecht. Also jetzt überragend, aber gut. Habt ihr, gut war der nicht hundertprozentig happy damit? Oder?
Ja, ich habe mir den halt ausgedacht und dachte, oh, der ist ja super. Schön karlauerig auch ein bisschen. Und irgendwie hat auch so eine deutsche Note irgendwie. Ja, weil irgendwie, keine Ahnung, Blabla-Taxi oder sowas kann ja jeder.
Ja.
Haben wir darüber diskutiert.
Aber das Setting ist natürlich, wie du schon sagst, sehr... doch etwas abgenutzt schon in den letzten Jahren von...
Willst du etwa behaupten, es gibt mehrere Talkformate, die im Auto stattfinden?
Kurz zur Erläuterung, ehemalige MTV-Ikone Markus Kafka hat während der Berlinale Schauspieler und Filmschaffende im Auto interviewt.
Richtig. Ja.
Ja, das war eigentlich die Story. Wie lang war das immer so?
Ich glaube, die Podcast-Version, das ist immer so 1:1, das war eine halbe Stunde und wir haben dann immer so 10 bis 15 Minuten zusammengeschnitten für YouTube.
Das waren alles Leute, die waren mit Netflix irgendwie Partnern, oder?
Ach nicht so. Nur. Gut. Also wir hatten auch die Chefin von...
Hat doch Amazon Prime zugelassen.
aber ehrlicherweise war das schon, also das war auch schon so unser Ziel, dass es jetzt eben, und das weist dann irgendwie, glaube ich, auch zu unserem Thema, dass das jetzt eben keine reine Netflix-Content-Marketing-Veranstaltung ist, sondern... Ich meine, klar, das kann natürlich jeder sagen, aber wir meinten es tatsächlich ehrlich, dass das für uns eine Möglichkeit, oder dass wir unseren Abonnenten in irgendeiner Form eine Möglichkeit bieten wollte, Einblicke in die Berlinale zu bekommen, die sie sonst nicht bekommen. Und da wir im Grunde genommen unsere Zugänge, die wir haben, ich sag mal, zweckentfremden. Und sagen, okay, jetzt kommt liebe Showrunnerin XY, wir arbeiten sonst ganz anders zusammen. Wie wäre es denn, wenn du heute mal mit Markus Kafka öffentlich, YouTube-öffentlich, über Filmmaking bei Netflix dich unterhältst? Und das war sozusagen unser Antrieb und unser Ziel dabei.
Wenn da spektakuläre Äußerungen fallen in den Gesprächen, ja. Die exklusive Verkündung mal, ich bin schwanger etc., vermarktet ihr sowas auch an Medien oder ist euch das dann ziemlich wurscht? Sind euch Medien generell mittlerweile ziemlich wurscht aufgrund des enormen Erfolgs eurer eigenen Kanäle? Nee. Braucht ihr die noch?
Ja, auf jeden Fall. Also es wäre schon komisch, wenn ich was anderes sage als...
Als
geborener Journalist. Ich glaube, ich bin einer der Einzigen...
Fällt mir auch schwer, so eine Frage zu stellen als Ex-Journalist, ja, aber...
Aber du bist halt eben auch Journalist. Du musst dahin gehen, wo es wehtut, ja. Ich weiß. Also es ist vor allem, also sagen wir mal so, schon aus einer, ich sag mal, eher einer Business- und Effizienzsicht. Und das ist nun wirklich nicht die erschöpfende Antwort. Aber wir können und wollen natürlich auch gar nicht... sagen wir mal, alles mit Own Channels abdecken, weil das können auch andere, manches können andere eben auch besser. Und da ist für uns dann eben die bessere Strategie, über Partnerschaften oder mit Leuten zusammenzuarbeiten oder so.
Doch Medien seid ihr auch Selbstgänger, muss man sagen. Also neue Netflix-Serien werden ja mittlerweile in der Öffentlichkeit sehr breit auch, zumindest erwähnt, ja, that's new Netflix im nächsten Monat oder gar nähere Rezensionen, ja.
Ja, ich meine, das klingt jetzt sehr zynisch, aber so meine ich das gar nicht, sondern ich meine das in der größtmöglichen wertschätzenden Art und Weise. Mhm. Wenn jetzt eine Zeitung eine hervorragende Rezension über eine Serie schreibt, ja, und wobei hervorragend nicht meint, dass sie die Serie über den grünen Klee lobt, sondern einfach eine sehr gute Rezension macht, die allem gerecht wird, die alle informiert über alles, was man wissen muss zu der Serie. Warum sollten wir das denn noch selber schreiben? Also das ist ja, insofern würden wir nie... Konkurrenz werden oder sowas. Das ist völlig
abhängig. Bist ja dadurch auch dann, wenn die jetzt positiv ausfällt, wirst du ja auch dann irgendwie geadelt, deine Serie hat ja dann schon auch noch eine höhere Glaubwürdigkeit.
Ja, und auch wenn sie negativ auf, also da bin ich auch so ganz, da bin ich wirklich völlig, na, wie sagt man da, also da bin ich total offen für alles, weil...
Aber wirken sich negative Rezensionen, ist ja dann voll bekannt von Serien.
Ja.
Auf das Zuschauerinteresse bei euch überhaupt aus, wäre meine These kaum bis gar nicht.
Ja, Nee, also ich hätte jetzt kein Gegenbeispiel. Ich weiß, ich müsste sozusagen, jemand müsste mir mal den Beweis, den letztgültigen, erbringen, dass sich Rezensionen tatsächlich maßgeblich auf Zuschauerzahlen
auswirken. Ist nicht mal mehr bei Game of Thrones zum Beispiel, wo eine extreme Enttäuschung herrschte, auch in Medien über die letzte Staffel, hat sich das nicht meines Wissens auf die Zuschauerzahlen ausgewirkt?
Naja, also meine Theorie, und da kann ich jetzt, da falle ich jetzt ins Anekdotische. Also ich bin sozusagen
große Anekdotenplattform.
Ja, danke. Ich bin größtmöglicher Game of Thrones-Fan gewesen. Und hab natürlich der letzten Staffel entgegengefiebert. Und als dann den ersten negativen Rezensionen kam, hat das sozusagen, ich wollte mir das alles aufsparen und ich wollte es irgendwie, ich konnte aus irgendeinem Grund, konnte ich es nicht direkt gucken, habe ich es doch nach vorne geschoben, weil diese negativen Rezensionen, ich dachte, haben die recht oder nicht? Und den Beweis wollte ich antreten.
Ist das positiv dann?
Ja, ja, total. Also ich bin großer Fan von negativen Rezensionen.
Super. Nochmal zurück zu Social Media. Ihr habt es schon gesagt, ihr bekommt tausende von Faves auf normale Postings. Ja. Was wir bei anderen Unternehmen, da kommen dann vielleicht immer 60, 70 raus mit Paid Media. Bei euch eigentlich alles für lau, glaube ich. Liegt es an den Serien? Oder vielleicht auch daran, dass ihr von den Usern eher so als Medium wahrgenommen wird, denn als Unternehmen, das da immer so rausgibt. Weil für klassische Medien habe ich natürlich auch eine höhere Anzahl von Interaktionen dann wieder.
Ja, ich glaube, also warum ist es bei uns? Also ich sag mal, ich glaube, es klingt jetzt so ein bisschen, also wenn ich mich so rückerinnere an den Gesprächsverlauf, als wären wir jetzt die Einzigen. Ich glaube, es gibt ja relativ viele, die sehr erfolgreich sind. Und ich versuche das jetzt mal so verallgemeinern zu machen. Was uns sehr wichtig ist, ob wir das gut machen oder nicht, müssen andere beantworten. Was uns sehr wichtig ist, dass wir eben auf so einer Augenhöhe von der Tonalität her sind. So, ich glaube, das ist auch bei allen Marken, die auf Social Media irgendwie erfolgreich sind, die machen das auch.
Wenn ich sehe zum Beispiel, dass ihr am Wochenende hattet ihr diesen Mittelfinger-Post auf Twitter oder auf Instagram. Auf Instagram war da ein bisschen abgeschwächt übrigens. Es war also aus einer Serie oder einem Film, so gehe ich ins Wochenende, beide Mittelfinger gestreckt.
So komme ich am Montag wieder.
So komme ich am Montag wieder, völlig fertig, immer noch Mittelfinger gestreckt. Würden sich andere Unternehmen auch gar nicht trauen, muss man sagen. Kannst du eigentlich keinem Kunden vorschlagen normalerweise. Das ist aber das, was ihr dann schon auch Augenhöhe und Lebenswelt vom Publikum damit meint, oder?
Ja, das ist das ist das, sagen wir mal jetzt auf einer User-Ebene ist es natürlich, für uns ist es die Leitidee oder das Leitmotto, was uns antreibt, wenn wir Inhalte erstellen, was bewegt gerade die Community? Welche Themen gehen da gerade hoch? Wie reden die miteinander? Wie machen die ihre Memes und so weiter? Das heißt, da sind wir schon ziemlich auf der Höhe, würde ich jetzt mal behaupten, mit anderen zusammen. Das ist ein Motiv. Und das andere ist eben auch, dass man, und das ist vielleicht so eher so ein Subaspekt davon, dass man eben auch demütig und bescheiden mit seiner Community umgeht, dass man auch mal einen Fehler eingesteht, dass wenn man mal was, weiß ich nicht, ein Datum falsch geschrieben hat oder so, dann auch mal mit einer gewissen Lockerheit und Selbstironie damit rumgeht und sagt, dass wir. Und ich glaube, das ist halt auch was damit zu tun, wie Netflix Kultur ist. Wir können das eben auch. Netflix ist eben ein Unternehmen, das einem diesen Raum lässt. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach und völlig wertneutral. Also ohne zu sagen, das eine ist gut und das andere schlecht. Ich glaube, damit tun sich eben besonders traditionelle Unternehmen vielleicht auch ein bisschen schwerer, weil dann muss das irgendwie.
Ich glaube einfach, dass ihr zur Lebenswelt der Generation Instagram auch dazugehört. Ihr seid also Bestandteil des Lebens. Ihr müsst nicht wie andere Marken von außen mal anklopfen, ne? Touchpoint, sondern ihr seid integriert.
Ja, stimmt.
Wie ein Freund, also so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, stimmt. Also genau, ist ja sozusagen ein Faktum. Die Leute gucken halt einfach viel Netflix und die jungen Menschen gucken viel Netflix. Und wenn man da zur Lebenswirklichkeit gehört, dann ist es natürlich per se, hat man so einen Zugang.
Euer Team auch entsprechend in dem Alter oder sind da Menschen wie ich 50 plus, die da an den Reglern sitzen?
Naja, ich bin ja auch da.
Ich bin
jetzt auch nicht mehr aus dem Frühbeet.
Nein, aber bis zum Rentenalter kannst du noch ein paar Firmen machen.
Ich glaube, da bleibe ich jetzt erstmal. Es ist per se ein sehr junges Team, was auch gut ist, aber worauf ich schon achte, und jetzt eben auch, ich sag jetzt mal so eher in die Zukunft geblickt, dass wir eben auch das, was man Diversität nennt, eben auch im Team abbilden. Weil ich glaube, und da geht es natürlich, einerseits geht es um Geschlecht, um womöglich Migrationshintergrund. Deutschland eine große Rolle, für mich eine Regionalität, weil deutsche Bevölkerung ist eine der, die am wo die Bevölkerungsdichte am meisten verbreitet ist, im Gegensatz zu anderen Ländern. Das ist mir eine große, spielt für mich eine große Rolle, so Stichwort Berlin-Bubble. Also ich glaube, wir würden keinen guten Job machen, wenn wir sozusagen nur alle hier immer in Berlin im eigenen Saft hocken. Und Alter natürlich auch. Also gerade was so unsere Abonnentenschaft wird immer größer. Und da ist es eine statistische Natürlichkeit, dass natürlich auch die immer repräsentativer wird. Mhm. Da kann man natürlich jetzt nicht die nächsten 20 Jahre vermutlich nur noch Memes auf Instagram machen, um seine Mitgliedschaft oder seine Abonnentenschaft zu erreichen. Und ich glaube, dass so ein Team einfach nur gute Arbeit macht, wenn da die Lebenswirklichkeiten irgendwie auch innerhalb des Teams abgebildet sind.
Nun ist aber ja so schon so, dass ihr von Berlin aus arbeitet, beziehungsweise von Amsterdam, was bis vor kurzem auch den deutschsprachigen Teil mit abgedeckt hat. Ne? Ihr seid dann schon in Hipster-Metropolen zu Hause, oder wie erreichst du diese Diversität auch in Sachen ländlicher Gegend und so weiter, Deutschland, da sprechen wir ja alle immer davon, dass man Deutschland in Gänze begreifen soll und nicht nur aus dem Dachgeschoss im Prenzlauer Berg. Ja, Medien haben ja das gleiche Problem. Wie kann man das erreichen?
Naja, vor allem übers Hiring natürlich. Also, und Hiring hat ja, also da geht es ja nicht nur darum, welche Leute stelle ich an, fest, auf immer, sondern da geht es ja auch darum, mit welchen Partnern arbeite ich zusammen. Also mache ich jetzt, weiß ich nicht, eine Medienpartnerschaft mit einem, weiß ich nicht, Online-Portal, das besonders viel in Berlin gelesen wird? Mhm. Oder überlege ich nicht einfach auch mal, ob ich eine Regionalzeitung nehme aus dem südwestdeutschen Raum? Und das ist tatsächlich etwas, das wir einfach alltäglich auch immer wieder hinterfragen. Mhm. Also weil es natürlich auch bequem ist. Also hier in Berlin sitzen Hinz und Kunz und da kann man ja auch mal 20 Minuten mit der U-Bahn fahren und schon sitzt man bei Fischer Appelt und das ist ja auch alles gut. Aber das ist eben, spiegelt halt nicht die Lebenswirklichkeit von unseren Kunden. Also egal von welcher Firma wieder. Und ja.
Wir hatten den Mittelfinger angesprochen zum Wochenende, aber ihr könnt auch seriös, ja, zum Weltfrauentag gab es eine Kooperation von Netflix mit den Vereinten Nationen, ja. Also höher kann man ja gar nicht ansetzen. Unter dem Titel Because She Watched gab es eine Kollektion von Dokumentationen, Serien, Filmen, ausgewählt von Frauen aus dem Entertainment-Business. Also ein besseres Marketing kann man ja eigentlich zum Weltfrauentag gar nicht haben, gar nicht machen. Was meinst du, wie kommt sowas zustande, dass auch die Vereinten Nationen euch sogar als Partner adeln?
Gut, ich war da jetzt bei den Diskussionen der Anbahnung nicht so tief involviert. Deswegen stochere ich jetzt ein bisschen im Nebel. Aber ich glaube, was natürlich eine Rolle spielt, ist, dass wir tatsächlich eine globale Marke sind. Also das natürlich, wenn man so eine Kooperation angeht, und das ist ja, also Netflix ist in allen Ländern dieser Welt bis auf 3 oder 4 zu sehen. Und wir, was uns natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, und ich glaube, wo wir auch einen ganz guten Job machen, ist eben die lokalen Eigenheiten eben einer jeden Kultur, eines jeden Landes eben ernst zu nehmen, indem wir Serien da produzieren, indem wir Geschichten umsetzen, die in diesen Ländern vor Ort entstehen und eben nicht aus irgendeiner zentralen Einheit Entertainment auf die Welt auskippen. So, und das ist, glaube ich, einerseits, dass wir eine globale Marke sind und andererseits, wie wir Globalität umsetzen. Vielleicht ist das sowas, was bei der UN gut ankommt.
Ja, interessiert mich nochmal und sicherlich auch die Hörer, wer sind neben Nordkorea die anderen Länder, wo es euch nicht gibt?
Syrien und die anderen, die auf Wikipedia
macht
stehen.
Macht nichts, musst du nicht wissen, aber Nordkorea und Syrien haben wir schon mal 2.
Achso, China, Entschuldigung.
China natürlich auch, China. Ja. Ah. Hätte ich fast getippt, aber ich dachte dann...
Und auf der Krim irgendwie steht auf Wikipedia, aber ich weiß nicht, was das woher das
herkommt. Okay. Ihr habt den Serienhype vielleicht nicht begründet, aber zumindest forciert, ja? Mit Binge-Watching habt ihr ein eigenes Phänomen geschaffen, das mit euch klar in Verbindung gebracht wird. Was macht für dich den Reiz von Serien aus? Weshalb sind Serien, die es ja eigentlich schon immer gab, aber die guten alten Vorabendserien aus den 80ern, funktionierten ja noch ein bisschen anders als der jetzige Hype. Trio mit 4 Fäusten und so weiter.
Oh Gott.
Was für die Serien neuen Typus oder des heutigen Typus, was macht so eine Serie so attraktiv für die Leute, dass eine Sucht entstanden ist?
Also für mich selber ist, und da bin ich jetzt auch ganz demütig und mache jetzt hier keine Netflix-Content-Marketing-Veranstaltung draus, Streaming an sich, also die Verfügbarkeit, wann immer, wo immer und auf jedem Device, die Verfügbarkeit von Serien und von Inhalten, die ich cool finde, das macht's für mich aus, also in so einer, sag ich mal, alltäglichen Nutzungssituation. Mhm. keine Ahnung, heute in der S-Bahn habe ich Stand-Up geguckt. Ja, weil das irgendwie 20 Minuten Programme sind, die passen super auf meinen Arbeitsweg. So. Das muss ich schon sagen, das hat einfach viel davon ausgemacht. Und dann glaube ich eben, dass, da sagt man glaube ich auch nicht so viel, wenn, also Streaming hat eben einfach auch neue Geschichten erzählt. So. Oder sozusagen Serien, ne, da muss ich jetzt auch historisch korrekt sein. Also Serien in dieser Form, wie wir sie jetzt kennen und wie wir sie feiern und wie sie ihren Hype begehen, die haben einfach andere Geschichten, die man so nicht mehr aus der Industrie, die dafür eigentlich verantwortlich war, traditionell so gehört hat. So, sondern da wurde offensichtlich eher industriell gedacht und irgendwie da wurde der Masse entsprochen, was glaube ich auch okay und nachvollziehbar war. Aber da kamen dann eben einfach ja, andere Geschichten, andere Erzählweisen. Und das war, weiß ich nicht. Da gibt's ja also die üblichen Verdächtigen, Sopranos und The Wire und womit mein persönlicher Serienhype angefangen hat. Und Breaking Bad und so. Und also das ist ja einfach...
Da können wir auch neue Qualitätsebenen verglichen mit dem, was parallel in Hollywood klassischerweise geschafft
wurde. Ja, oder ich erinnere mich, viele Leute erinnern sich ja, wo sie waren, als die Mauer gefallen ist oder als die Flugzeuge in den Zwillingstürmen geflogen sind. Ich weiß noch ganz genau, als Kevin Spacey bei House of Cards das erste Mal das Gesicht gewendet hat und in die Kamera geguckt hat. Da habe ich so richtig zusammengeschrückt. Ich meine, House of Cards ist jetzt nicht so eine Serie, über die man jetzt noch so großartig jubelt heutzutage.
Das
aber
ist so der History-Moment eines Netflix-Mitarbeiters. Da weiß er, wo er gewesen ist.
Aber als der sozusagen da die vierte Wand durchbrochen hat, da ist boah. So, und das ist halt natürlich was damit kam. Und da finde ich, das ist halt schon, das heißt super. Also da bin ich wirklich auch enthusiastisch und gleich wieder 13 Jahre alt.
Meinst du, dass solche serielle Formate auch für Marken, für Unternehmen funktionieren, ja, dass man jede Woche irgendwie auf YouTube schaut, wenn es nicht alles en bloc veröffentlicht wird, ist ja bei euch auch unterschiedlich. Hat das Unternehmen einen neuen Film in der Serie ins Netz gestellt?
Ja, klar. Also ich meine, es kommt halt drauf an, also ich glaube, was nie funktionieren wird, aber da erzähle ich auch keine Neuigkeit, wenn du Leuten irgendeine Botschaft aufoktroyieren willst, top-bottom, die sie eigentlich nicht interessiert. Sondern wenn du eine gute Geschichte erzählst, warum denn nicht? Also im Grunde genommen machen wir das ja, ich sag mal, abseits unseres eigentlichen Produktes bei Netflix machen wir das ja auch auf in unserem Editorial und Publishing Department. Wir erzählen Geschichten von einer Brand, die Leute konsumieren. Und warum soll das nicht auch jeder anderen Brand irgendwie, warum soll das nicht funktionieren?
Andreas, du kommst, wie ich auch, aus dem Journalismus, warst bei Focus Online lange, warst bei GQ.
Oh ja.
Danach dann der Seitenwechsel, wir haben es schon erwähnt, zunächst Amazon, jetzt halt Netflix. Was ist anders bei Unternehmen als im Journalismus? Und daran anknüpfen, war es eine schwere Umstellung? Wie empfindest du das Ganze?
Also ich bin, ich hoffe, meine Mutter hört nicht zu, weil ich glaube, die träumt immer noch davon, dass ich irgendwann mal einen Spiegelaufmacher schreibe. kann ja noch sein, wir haben ja noch ein paar Jährchen. Für mich war sozusagen der Wechsel auf die böse Seite der Macht, so wie das wahrscheinlich meine Ex-Mitjournalisten sagen würden.
Hört man auch inzwischen, aber auch seltener als früher, habe ich den Eindruck, ne?
Naja,
also das Verständnis ist schon größer, glaube ich, für derartige Seitenwechsel.
Tatsächlich?
Würde ich schon sagen.
Meinst also meine persönliche Erfahrung ist so ein bisschen...
Du wirst noch...
Also wenn ich...
Bist du angefeindet?
Ich werde noch gemobbt auf den Journalistenstammtischen. Nein, wann war ich denn auf der Journalistenschule? Das war irgendwie 2006, 2007. Und ich glaube, ich war der Einzige, der eben nicht gesagt hat, dass er nur noch Georeportagen demnächst schreibt.
Ach, das war damals schon klar, dass du durchaus in die Richtung gehen kannst.
Also was bei mir immer klar war, ist, dass ich keine Edelfeder bin und dass
das
ich...
deshalb auch kein Spiegelaufmacher.
Ja.
Und kein Investigativer wahrscheinlich auch nicht.
Nee. Weil ich auch so ein bisschen, also ich bin dann auch eher ein bisschen so ein zu sehr ein soziales Tier. Mhm. Also für mich war immer eher so Blattmacher, CVD, sowas. Das war schon immer klar.
Ja.
Dass ich irgendwann mal bei Silicon Valley Unternehmen lande, das war natürlich nicht klar. Aber mich hat auch immer so die Einsamkeit des Schreibens, die ein Reporter so, wenn er von seinem leeren Blatt sitzt oder vor einem Bildschirm, die konnte ich nur schwer ertragen. Ich konnte irgendwie einfach mehr mit Leuten zusammenreden und Ideen spinnen und sowas. Das war immer schon. Eigentliche Frage, Umstellung zu Unternehmen. Also für mich, und das ist jetzt...
Das ist schon fast beantwortet.
Habe ich?
Ich würde mal unterstellen, dass diese recht einfach gewesen ist, der
total.
Wechsel.
Total.
Ja, weil du hast, das ist, war bei mir ähnlich, durch die Aufgabenbeschreibung, die du gemacht hast und deine Stärken, die du im Journalismus auch gesehen hast, das sind ja schon auch Sachen, die man gut anwenden kann bei Unternehmen oder als Head of Editorial and Publishing, ja.
Ja.
Ist, glaube ich, wenn du investigativ unterwegs bist, wirst du große Probleme haben zu wechseln.
Ja, total. Und es gibt ja auch, und bitte nicht falsch verstehen, ich meine das überhaupt nicht irgendwie zynisch oder wertend oder sowas. Es gibt ja viele wunderbare Kollegen, die durch eine Art Idealismus, auch wenn das irgendwie negativ Implikationen weckt, bei mir überhaupt nicht. Ich meine das hervorragend positiv. Einen Idealismus im journalistischen Sinne, ich bin auch idealistisch, würde ich sagen, aber einen Idealismus im journalistischen, im aufklärerischen Sinne, den kannst du natürlich bei einem Unternehmen, bei einer PR-Agentur oder irgendwo, den wirst du da jetzt nicht befriedigen. Aber ja, ich glaube, für mich war es einfach so, ich bezeichne mich gerne auch immer noch als Journalist, weil ich glaube, von der Handwerksform ist es immer noch das, was ich mache. Ich sage jetzt mal nicht von der staatspolitischen Gravität, ist es wahrscheinlich jetzt kein Journalismus mehr, aber ich trauere dem auch irgendwie ein bisschen nach, weil das irgendwie ich schon als meine Berufung ansehe. Aber ich glaube, das, was ich kann und das, was ich gerne machen möchte, kann ich bei einem Unternehmen einfach am besten. Weil da einfach so eine, ich muss das jetzt so gucken, wie ich das formuliere, aber das ist so, ich habe immer so tendenziell in meinen journalistischen Jobs auch so, und da konnten die Leute persönlich nichts dafür, sondern es war, glaube ich, die Industrie, die in dem Moment einfach kaputt war. Sozusagen eine Orientierung, eine Ur-Orientierung an dem, was eigentlich die Leser interessieren sollte oder soll oder tut, die habe ich immer ein bisschen vermisst. Und das kannst du dir, und jetzt nicht aus einem Humanismus heraus, sondern einfach, das kannst du dir in einem Unternehmen nicht leisten.
Das geht übrigens vielen so, die auf unserer Seite sozusagen gewechselt sind.
Ja.
Ja, dass sie auch vermisst haben, diese Leserorientierung, diese stärkere Kundenorientierung letztendlich. Ja, das ist ganz interessant, das hört man durchaus öfter mal, ja.
Ich meine, so die schlichte Frage, was interessiert heute eigentlich unsere Leser? Das ist eine Frage, die ich in meiner Karriere in journalistischen Redaktionen eigentlich viel zu selten gehört habe.
Nein, eher die Frage, was interessiert mich gerade oder uns, ja?
Ja, oder welcher Korrespondent hat denn schon 3 Stücke gemacht? Jetzt müssten wir dem anderen Korrespondenten auch nochmal eine geben.
See. Bevor wir näher eintauchen, schließen wir mal mit Serienfutter,
um
den Bogen zu spannen. Beste Serie aller Zeiten für dich? Muss nicht Netflix sein.
Peaky Blinders.
Ist Netflix.
Ja,
habe ich noch nie gesehen.
Mega.
Ein Klassiker mittlerweile, ja.
Ja, ich habe die letzte Staffel noch nicht gesehen. Also es ist eine große. Ich stehe so auf Gangster, Mafiosi, Gedöns und dann noch auf Historisches und da kommt beides zusammen. Also das ist.
Da muss ja letzte Staffel langsam mal ran.
Ja, ja. Aber es gibt ja so viel und ich muss ja auch so viel gucken.
Richtig. Deshalb die Frage, welche Serie guckst du gerade?
Stand-ups. The Stand-ups auf Netflix. Ist einfach nur, also.
Gut, immer Netflix hier, ein markentreuer, ein arbeitgebertreuer Mann.
Ja, warte mal,
auch gut, ist loyal, finde ich durchaus okay.
Nee, und? anders, also, ich habe heute gehört, dass auf Join die Bauernfeind-Serie verlängert wurde. Da freue ich mich sehr drüber. Ist
gut.
Nicht auf Netflix.
Schnell noch einen Punkt gemacht. Und welche Netflix-Serie? Und da weißt du bei Netflix einfach besser Bescheid als auf den anderen Kanälen. Deshalb frage ich konkret nach Netflix, die im Sommer rauskommt. Sollten sich unsere Hörer unbedingt anschauen.
Oh.
Oder im Herbst, oder wie weit du schon vorausblicken kannst.
Okay, ich habe 2 Sachen. Eine, die ist ein bisschen berechenbar. How to Sell Drugs Online Fast. Kommt dieses Jahr die 2. Staffel. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, wow. Also die ist wirklich großartig. Und die 2. Staffel ist noch... egal. Und noch mir ein besonderes Herzensanliegen an Orthodox von...
Die ist ja jetzt vor kurzem angelaufen, ne?
Ja, genau. Ist eine Show von Anna Winger, die zuständig war für, oder die auch entwickelt hat, Deutschland 83, die Trilogie. Und das ist eine ganz großartige Serie. Die wurde übrigens in 3 Sprachen aufgenommen und nicht gedubbt. In Jiddisch, Deutsch und Englisch. Unbedingt gucken.
Super, liebe Hörer, habt ihr zum Schluss mal richtig was gelernt noch für die Zukunft, das ihr anwenden könnt und wisst, was ihr schauen müsst, sofern ihr Netflix-Abonnenten seid, was wir Andreas natürlich herzlich wünschen. Andreas, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Ja, Godzilla auf Content Marketing, alles Gute für dich und natürlich auch Netflix braucht man nicht alles Gute zu wünschen, läuft sowieso von selbst.
Ja, kann ja mal.
Und liebe Hörer, ich würde sagen, bis demnächst bei den Monsters of Content Marketing. Tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.